Auf Zeit, der Promedis24-Podcast für Menschen aus der Zeitarbeit. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Konflikte begegnen uns jeden Tag im Team mit Patienten, mit Angehörigen, aber auch mit Eltern. Die Frage ist nicht, ob wir Konflikte verstehen, sondern wie wir ihnen begegnen. Darüber spreche ich heute mit Claudia Jaschkowski. Wir schauen gemeinsam darauf, wie gewaltfreie Kommunikation dabei helfen kann, Konflikte frühzeitig zu erkennen, Eskalation zu vermeiden und schwierige Situationen professionell zu begleiten. Dabei orientieren wir uns heute auch an den Konfliktstufen von Friedrich Glasel, die zeigen, wie Konflikte entstehen, sich entwickeln und Schritt für Schritt eskalieren können. Schön, dass du da bist, Claudia Jaschkowski.
Ja, schön, dass ich dabei sein kann und ein Hallo an alle da draußen.
So, wir haben jetzt explizit ja gesagt, dass wir nach den Konfliktstufen nach Friedrich Glasel oder danach sprechen. Wie wichtig sind die jetzt in der Einordnung und wie möchtest du die quasi mit betrachten in dieser Folge?
Genau, also tatsächlich geht es mir heute darum, dass wir vielleicht auf die ersten drei Sachen maximal zu sprechen kommen, weil das sind ja die Sachen, die uns im Alltag passieren. Das heißt also, ich verhärte mich in meiner Haltung, ich gehe in eine Diskussion, in eine Debatte rein und dann folgen halt eben Taten statt Worte und das reicht schon. Und ab da muss ich halt letztlich ja auch eskalierend einwirken und alle anderen Sachen, wer sich dafür interessiert, guckt einfach gerne nach im Netz. Und wir sind aber ja eher in dem, auch im beruflichen Kontext so behaftet, dass wir uns mit diesen ersten drei Phasen einfach beschäftigen, genau.
Sehr schön. Zum Einstieg habe ich dir ein Praxisbeispiel mitgebracht, um das alles so ein bisschen mal einzuordnen oder wir auch natürlich die Stufen anwenden können. Ein Beobachtungsbeispiel aus der Kita. Wir haben zwei Fachkräfte, die sich vor Kindern streiten. Es ist ein lauter Tonfall. Es sind gegenseitige Vorwürfe. Kinder reagieren unsicher und der fachliche Kontext oder Konflikt wird offen ausgetragen. Viele Konflikte beginnen ja schon deutlich früher, als wir denken. Genau deshalb schauen wir zuerst auf die früheren Warnsignale, das heißt Konflikte erkennen, Claudia.
Ja, es ist Tatsache so, dass ich natürlich sensibel reagiere, wenn mir jemand in mein Terrain reinkommt und vielleicht an meiner Kontrolle über eine Situation agieren will oder wenn er zum Beispiel auch denkt, dass ich die geringere Kompetenz mitbringe. Und dann entsteht das natürlich daraus, das ist halt unausgesprochen, aber ich habe halt eine andere Haltung dazu. Es ist ja auch richtig, dass man zum Fachlichen eine andere Haltung haben darf. Und dann geht es halt los, dass es halt zündet. Das heißt also, zwei Pädagogen betrachten eine Situation und es sind zwei Meinungen, weil jeder hat eine eigene Realität. Und das sozusagen ist immer schon der Ursprung, wie wir darauf reagieren. Und in den ersten drei Stufen, die wir sozusagen haben, wenn wir so eine Konflikttreppe uns betrachten, ist immer alles noch lösbar. Also wir kommen zwar hin, es folgen dann schon eher Taten und statt Worte. Das heißt, die eine Pädagogin wird sich vielleicht oder der Pädagoge wird sich anders positionieren, wird irgendwie noch jemanden anders mit in die Interaktion einziehen wollen, ne, wird darauf reagieren, wenn du sagst in dem Beispiel, die Kinder gucken dann schon, weil sie natürlich überfordert sind, logischerweise. Und es kommt dann immer auf die andere Perspektive drauf an. Kinder selber sehen das vielleicht gar nicht, nur die Pädagogen sehen das in dem Moment und schon geht es halt sozusagen los. Also die Debatte und dann kommt natürlich auch Taten statt Worte und dann sind wir sozusagen drin in diesem Konfliktaufbau. Es ist meist erst ein Missverständnis, was Ursprung hat und eben eine andere Sichtweise. Und da so zu sich innen, nach innen zu kehren und zu sagen, wie wichtig ist mir das jetzt gerade, dass ich diesen Standpunkt einnehme, das wäre sozusagen so ein Frühwarnsignal, auf das wir selber bei uns achten
dürfen. Okay, wenn ich jetzt mal wir sind ja jetzt noch in dem Schritt, dass wir sagen, Warnsignale erkennen. Es liegt ja immer natürlich an den beiden Personen selber. Wie weit lassen wir es jetzt eskalieren? Kommt, also wird es jetzt ein handfester Streit oder erkenne ich gerade, oh, es könnte gerade was werden? Wie kann ich das schnell wegmoderieren? Was sind denn zum Beispiel Signale, die wir häufig übersehen?
Dass sozusagen das Verhalten dieser Person gar nicht jetzt einen Rückschluss auf diese Person hat, sondern dass das, was mich da triggert, innerlich ganz woanders herkommt. Mhm. Und das passiert ja in meinem eigenen Körper und in meiner eigenen Gedankenwelt. Und wenn ich dieses unterbrechen kann, ist mir schon geholfen. Das heißt, ich merke gerade, mich stört der Habitus oder die Aussage, die mir jemand entgegenbringt, und die erinnert mich, ich bringe es jetzt mal auf mich, an meinen Bruder früher, als er 8 Jahre alt war. Mhm. Und dann sozusagen zu merken, nein, das ist jetzt aber nicht diese Situation von damals und ich kann mich adäquat erwachsen dem auch wieder stellen, hilft mir schon einfach sozusagen auch wieder in die Ruhe und in das Herunterkommen hineinzukommen und tatsächlich zu betrachten, was ist. Also nicht, was war, sondern das zu betrachten und damit die Emotionen auch wieder einzufangen.
Das heißt, wir sind quasi, wir haben jetzt den Moment verpasst, haben es falsch für uns eingeordnet und merken vielleicht nicht, dass es gerade nicht mehr um die Sache geht, sondern vielleicht um ein persönliches Bedürfnis oder ein persönliches Gefühl. Und da sind wir schon bei der zweiten Frage. Wie kann ich Gefühle und Bedürfnisse verstehen, beziehungsweise sie haben ja dann eine große Rolle, ne, spielen ja mit ein. Wie kann ich sie dann irgendwie verstehen?
Naja, ich bin ja dann sozusagen, ich fahre ja in so einem Tunnel hinein und denke jetzt, okay, jetzt will ich mich da durchsetzen und jetzt bringe ich mich nach vorne. Und da merken wir ja dann immer schon, dass es sich verhärtet. Mhm. Und letztlich, ich weiche es ja auf, indem ich dem anderen mit einer Frage begegne. Und zu fragen, was ist denn dir jetzt gerade wichtig? Wie wollen wir das jetzt lösen? Wie willst du das betrachten? Hilft ja schon wieder sozusagen meinen Fuß, den ich da auf das Gaspedal bringe, um da durch diesen Tunnel zu fahren, einfach wieder mal lockerer werden zu lassen und zu sagen, okay, jetzt nehme ich mal hier die Geschwindigkeit raus, weil ich merke, sonst es geht irgendwo gegen und das bringt keinen was weiter. So. Und letztlich, was will die andere Person? Sie will verstanden werden, sie will Anerkennung, sie will Gehör bekommen, sie will Respekt auch für das, was sie an fachlicher Kompetenz mitbringt. Und das ist ja okay. Und das sozusagen auch zu erfragen, hilft schon mal in dem Moment halt dem anderen die Chance zu geben, sich selber auch zu regulieren.
Jetzt ist natürlich für uns die spannende Frage, weil wir drehen uns ja immer noch um die gewaltfreie Kommunikation. Mhm. Wie kann mir jetzt explizit in dieser Situation die gewaltfreie Kommunikation dabei helfen, wieder miteinander in Kontakt zu kommen? Weil ich kann mir natürlich vorstellen, wenn ich jetzt sage, oh, ich erkenne jetzt, irgendwas ist da anders, könnte vielleicht damit auch schon wieder ein Fass aufmachen, wenn ich es direkt anspreche. Das heißt vielleicht, ne, wenn ich sage, ich glaube, da ist irgendwas bei dir nicht, du bist nicht mehr so, ne, so könnten ja viele reagieren. Wie würdest du es mit der gewaltfreien Kommunikation lösen, wenn du sagst, ich glaube, der Mensch hat gerade verstanden, es geht nicht mehr um die Sache, sondern da ist ein persönliches Thema hinter. Wie gehe ich das an?
Na, ich kann halt immer bei mir sein. Ich kann ja sagen, ich fühle mich gerade jetzt aufgeregt, ich bin gerade aufgelöst, ich bin gerade irritiert und dann bleibe ich bei mir. Also dann kann ich auch ausdrücken, ich habe gerade hier, oder nicht ich habe, sondern ich fühle mich gerade missverstanden. Und das sozusagen zu formulieren und einfach auszusprechen, ich fühle mich unwohl. Und dann zu gucken, wie kann der andere darauf eingehen, weil wenn sich jemand offenbart, und darum geht es ja auch, ich offenbare mich und gebe preis, was ist denn jetzt gerade innerlich in mir am Werkeln, und dann hat der andere eine Chance zu sagen, oh, ha, ja, also es gibt mir auch wieder Raum, mit dem anderen in den Austausch zu kommen, wenn ich bei mir und meinen Emotionen bin und die benennen kann, ohne dass ich den anderen sozusagen zurechtweise oder dem halt Dinge vorgebe, was er jetzt sein sollte. Weil er hat ja für sich selber auch ein Empfinden. Und zu gucken, okay, wie geht's dir jetzt tatsächlich? Und dann können die auch damit was anfangen.
Jetzt muss ich sagen. Was willst du gerade? Jetzt muss ich selber daran denken. Naja, ich gehe ja logischerweise, ich habe einen Kurzhaarschnitt, das heißt, ich bin sehr regelmäßig beim Friseur. Und bei mir ist es so, dass ich habe nicht einen Friseur, sondern irgendwie kriege ich immer jemanden anders. Und wenn ich immer denselben bekomme, ist immer das gleiche Thema, so wie immer. Und ich sage immer ja, aber ich sehe nicht aus wie immer. Ich sehe immer anders aus. Es ist halt wie eine Überraschungstüte. Ja. Und da muss ich daran denken, und er fragt mich auch jedes Mal, und sieht alles toll aus, passt? Und ich so, ja. Natürlich, super. So, da muss ich aber daran denken, ich würde niemals ehrlich sein. Also, oder es fällt mir schwer. Und deswegen ist natürlich auch für alle anderen, denke ich, denen geht's ähnlich. Warum fällt es denn so schwer, deine eigenen Gefühle zu benennen?
Na, weil wir alle so ein bisschen auch schambehaftet sind, ne? Also es ist einfach so, dass wir uns schwer tun, tatsächlich auch Dinge zuzugeben, weil wir denken, dass wir uns dann kleiner machen im Vergleich zu dem anderen, was natürlich nur hier in unserem Kopf passiert und niemals in der Realität. Und dieses beiseite zu packen und sozusagen mit offenem Visier zu fahren und zu sagen, ja, mir geht's gerade damit doof oder ich habe jetzt gerade auch Angst. Oder ich habe Panik, das gibt mir wieder die Möglichkeit, dass es weitergeht. Und das sozusagen ist für die meisten immer noch schwer anfassbar, weil wir wollen halt ganz viel über Gedanken und Geistiges regeln, lösen, strategisch. Und oftmals ist es aber eher, dass natürlich die Emotion, die uns viel mehr lenkt, uns zuerst begegnet und uns in unserem Körper dann natürlich sagt, wie wir auch funktionieren. Und deswegen ist es gut, wenn wir diese Emotionen auch bedienen. Und dann kann auch wieder der Geist vernünftig sozusagen mitspielen.
Ich erlebe es ja auch.
Es ist natürlich auch so, wenn ich mich körperlich unwohl fühle und auch vielleicht noch eine Haltung dazu einnehme. Also wenn ich vor jemandem stehe und meine Arme ständig verschränke und meinen Brustraum zum Beispiel zumache, dann werde ich nie eine freie, gute Entscheidung treffen können, weil ich mich körperlich schon mal begrenze. Und denken immer viele nicht, ja doch, das hängt aber miteinander zusammen. Genau, jetzt du.
Alles gut, ich glaube, danke. Ich glaube natürlich auch, es ist ja immer so eine Tagesverfassung, ne? Wie fühle ich mich heute selber? Wie gehe ich gerade mit der Situation im Allgemeinen um? Ist es eine Situation, die mich vielleicht selber schon immer nervt oder vielleicht kann ich mit der Situation allgemein nicht so gut umgehen und deswegen ärgert es mich natürlich umso mehr, wenn Leute mich vielleicht genau auf das Thema ansprechen. Deswegen glaube ich, hängt es einfach grundsätzlich, also man kennt es ja auch aus dem Privatleben, manchmal ist man für Sachen empfänglicher, manchmal blockt man halt total ab und eine halbe Stunde später denkt man sich eigentlich so, ja, wie lächerlich, aber in dem Moment hat man vielleicht die halbe Stunde nicht oder diese halbe Stunde machen natürlich dann viel aus, um dass Sachen auch total eskalieren können. Also und ich finde auch, wenn beide so gut gebrieft sind, also mein Gegenüber, mit dem ich diese Diskussion habe, auch versteht, was heißt gewaltfreie Kommunikation und selber aktiv dagegen steuert, kann es ja ein ganz fluffiges Gespräch werden. Manchmal übernehmen aber auch die Emotionen das Steuer. Ab bestimmten Konfliktstufen geraten Menschen ja schnell in so eine Macht- und Drohspirale, dann wird es ja ganz tricky. Wie ordnest du das ein und wie können da dann die Konflikte total eskalieren?
Naja, es geht ja dann letztlich nur noch darum, dass ich gewinnen will und Recht haben möchte. Also ne, egal, was der andere macht, ist mir egal, ich will Recht haben, ich will, dass das so passiert. Und letztlich ist es ja so, was gibt mir das? Am Ende darf ich mich selber irgendwann mal fragen, also ist wichtig, dass ich so eine Erfahrung halt sammle, da stimme ich auf jeden Fall auch allen zu, gerne mal auf seiner Haltung basierend bleiben und dann mal gucken, was für ein Echo kommt, weil nur so entsteht halt Lernen und Entwicklung. Und dann, wenn ich mich dabei selber erkenne und sozusagen wie so eine Marionette hochziehe, zu sagen, okay, ja, was bringt mir das jetzt, wenn ich in dieser Haltung verharre?
Ja.
In der Regel wenig. Also es geht ja nichts voran. Und ich löse die Situation nicht, der andere fühlt sich doof, ich fühle mich doof, also wozu will ich dran festhalten? Nur, dass ich sagen kann, ich habe Recht. Und das sozusagen aufzulösen und zu sagen, er darf ja auch die andere Sichtweise haben. Und wie können wir zwei verschiedene Meinungen auch miteinander zusammenbringen und dafür etwas Gutes machen? Das sozusagen darf wieder entstehen. Und oftmals gelingt es ja eben dann bei richtig hart gefahrenen Situationen tatsächlich nur, wenn jemand von außen halt reinkommt. Das sei jetzt in deinem Beispiel, sei es dass da noch ein anderer Pädagoge mit dazu kommt und einen Vorschlag macht oder einer geht aus der Situation raus, nimmt sich den Moment, um drüber nachzudenken, weil er für sich erkannt hat, ich brauche jetzt gerade mal Abstand oder ein bisschen Ruhe. Okay, das hilft ja auch viel in solchen Situationen. Und dann kann ich das neu bewerten und neu betrachten und dann geht es halt wieder voran. Und es gibt ja auch Branchen und Berufszweige, die leben ja davon, dass Konflikte lange erhalten bleiben. Wir brauchen ja nur mal uns Anwälte angucken. Das sozusagen ist ja ist ja auch so ein Punkt, dass eben Menschen aufgrund unterschiedlicher Sichtweisen schwer zueinander finden und darüber halt ständig in dieser Reibung sind. Am Ende ist nach wie vor eben die Beziehung ja auch noch da.
Richtig.
Auch, ne, es geht ja, und viele nähren sich ja auch tatsächlich darüber, mit anderen in Beziehung zu stehen, durch diese ständige Reibung und dieses ständige Eskalieren. Also, ja, manche brauchen das auch so.
Ja, es gibt ja nicht ohne Grund, gibt es ja diesen Spruch, du hast recht und ich habe meine Ruhe. Damit sagst du ja ganz klar auch, ich habe trotzdem recht, aber ich gebe dir jetzt trotzdem das Gefühl zu sagen, okay, du hast recht, aber eigentlich wissen wir beide, ich habe recht. Es ist ja wirklich, also, naja, deswegen, wie du gerade schon sagst, auch mit diesem Anwaltthema, es ist ja lustig, wenn man sich darüber nachdenkt, wir sind einfach alles Menschen und es gibt einfach diese Regelung oder diese Machtgehabe und jeder liebt es, recht zu haben, und umso mehr liebt es ja noch jemand, wenn er weiß, dass er recht hat, es noch jedem zu erzählen, dass er recht hat. Deswegen ist natürlich für mich total wichtig, zu wissen, welche Haltung ist wichtiger als jede Technik.
Die Haltung letztlich, dass es gar nicht um Gewinnen gehen sollte, sondern ich gebe sozusagen das, was ich gebe, und ich kriege darüber ein Echo zurück und es wird sich fügen und alles, was zu dir kommt, kommt zu dir und alles, was weg soll, geht auch von dir. Also dieses in dieses Gewinnen, also weg von diesem Gewinn zu kommen, ist, glaube ich, ein Zuspruch für alles, was man auflösen kann, und auch darauf zu vertrauen, dass sich Dinge fügen. Ja, und oftmals ist es so, das lernst du halt erst verstehen, wenn du mehr Jahre auf dem Zähler hast, dass, ja, dieses Altersmilde, ne, es gibt ja diesen Begriff des Altersmildeseins, ja, weil du dann halt lächelnd drauf guckst und sagst, und morgen haben die das geklärt, so.
Es hängt ja auch wirklich immer damit zusammen, wenn ich über eigentlich ein bisschen Revue passiere, ne, mit meiner Frau, wir haben ja auch hier und da mal einen Streit. Worum geht es mir eigentlich? Ne, geht es mir jetzt genau um das Recht haben oder geht es mir jetzt um eine komplett andere Sache? Ich muss sagen, ich bin jetzt 30 geworden. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, über was für Sachen ich mich vor 10 Jahren aufgeregt habe, würde ich also... Nee, irgendwann denkt man auch, die Zeit hat man nicht mehr und will man nicht mehr haben, sich über alles aufzuregen und für alles. Und ja, manchmal hat man vielleicht recht, ja, mein Gott. Ne, aber es geht manchmal auch einfach um die Sache zu sagen, ist mir jetzt die Harmonie wichtiger oder will ich jetzt einfach nur recht haben ums Prinzip? Ne? Deswegen ist natürlich auch ganz klar für sich selber die Haltung oder auch zu sagen, okay, vielleicht hat man Unrecht. Aber jetzt ist natürlich in der ganzen Debatte sind Grenzen setzen ja total wichtig, ne? Weil du darfst ja auf der einen Seite, wenn du merkst, okay, du hast vielleicht Recht, deine Grenze auch jetzt oder die Grenze anderer nicht überschreiten, um da zu dolle jetzt reinzugehen. Aber der andere muss eben auch vielleicht, ne, wenn er jetzt wirklich sagt, ich habe die Haltung, okay, ich habe Unrecht, aber ich habe jetzt hier gerade eine Grenze gebaut, bis dahin können wir das jetzt hier weiterspielen, dass alles cool bleibt. Wie gelingt es mir denn eigentlich im Allgemeinen für beide Positionen klare Grenzen zu setzen, ohne dass eine Beziehung vielleicht beschädigt wird?
Naja, es ist halt in so einem Beispiel wie in einem Kita-Alltag ist es so, dass ich natürlich gucke, die Grenze gibt mir natürlich schon meinen Schutzauftrag von Kindern einfach vor. Also wo ist sozusagen... ist unangemessen mit einem Kollegen, mit einer Kollegin in eine Diskussion einzusteigen, wo Kinder, die mir so anvertraut werden, einfach, ne, eine Betreuung bedarfen. Das mache ich halt auf einem anderen Feld. Das heißt, ich überlege mir halt schon, wann will ich über fachliche Ansichten nochmal in Ruhe mit der Person sprechen. Also wie können wir uns da annähern? Das hat irgendwann dazu enden. Das Gleiche ist, wenn du in einer Pflegeeinrichtung bist und diskutierst mit deiner Spätschicht über die Versorgung eines Patienten oder eines Bewohners, das machst du ja auch nicht dann kurz vor 14 Uhr, dass du nochmal richtig da losgehst, dass der schon mal in seinen Spätdienst richtig miesgelaunt startet.
Ja.
Also ich überlege halt schon letztlich, das ist auch eine Grenze, wann will ich das nochmal aufnehmen, das Thema, und wann will ich nochmal oder wann will ich meine Meinung dazu gerne demjenigen mitgeben? Und aus der Erfahrung heraus, und das weißt du halt auch, also Du hast ja gesagt, jetzt hast du ja die 30 geknackt. Wenn du jünger bist, willst du das, plautst das alles raus.
Unbedingt, das raus weg, damit.
Na, ne, das muss. Und dann überfalle ich die anderen und dann können die ja sehen, wie die klarkommen. Und desto mehr du dann auch denkst über das, wie du das platzierst, desto eher überlegst du dir, okay, auf eine andere Art und Weise, da macht es eher Sinn, dass ich das heute loswerde und sage, weil es sonst dem gesamten System einfach ungut zum Tragen kommen würde. Ne?
Also ich muss sagen, ich habe jetzt mittlerweile zwei Meinungen dazu oder vielleicht zwei klare Meinungen. Ich finde das total wichtig, was du sagst, dieser Punkt zu überlegen, wann ist der richtige Zeitpunkt, es anzusprechen und macht es die Situation besser, wenn ich mir das jetzt aufhebe und das später nochmal anspreche, wenn es schon längst vorbei ist. Ich muss sagen, für mich in meiner Berufswelt oder allgemein auch in meinem privaten Umfeld sage ich immer gerne, wenn euch irgendwas stört oder wenn irgendwas ist, sagt es direkt, dann können wir es sofort klären, weil mir bringt es nichts, wenn jemand zwei Wochen später kommt und sagt, ach, weißt du noch, wo ich mir denke, ja, also die zwei Wochen sind jetzt rum, wir hätten das direkt klären können und man lässt ja aber auch jemanden in den Moment Konflikte entstehen zu lassen, weil Leute sagen, oh, ich habe mir das jetzt so lange aufgehoben, aber jetzt ist der Topf geplatzt, wo ich mir denke, ja, das, da hätten wir jetzt gar nicht hinkommen müssen, wenn wir nicht vorweg schon mal gucken. Ne? Andere Sachen, wie du jetzt auch sagst, dass ich selber entschieden habe, es lohnt sich nicht mehr, manche Sachen anzusprechen. Dann sagst du, okay, habe ich mal gesehen, hatte ich jetzt recht oder ist mir was aufgefallen? Ja, mein Gott, aber bringt uns das beide jetzt weiter? Ne? Gerade vielleicht auch in der Zeitarbeit, wo man sich auch vielleicht gar nicht mehr so oft vielleicht wieder sieht oder auch nur für eine Zeit, wo man jetzt sagt, macht es jetzt die Zeit besser für den Moment, wenn ich das jetzt ausspreche oder schlucke ich es einfach runter, weil es einfach meine Meinung ist. Ne? Das ist total, genau. Jetzt muss ich natürlich auch sagen, Konflikte kosten ja unglaublich viel Kraft, ne? Im Arbeitsdoing. Gleichzeitig können sie aber auch natürlich eine Entwicklung ermöglichen, ne? Wenn ich zum Beispiel jetzt wieder an mich denke, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt 30 geworden, wenn ich jetzt Revue passieren lasse, wie ich jetzt auf Konflikte eingehe oder wie ich damit umgehe oder wie ich natürlich daraus auch gelernt habe, weil ich ja natürlich sehr viel Gegenspruch oder Mitspruch bekommen habe, weil ich weiß, das habe ich gesagt, das war der Output. Super. Ich habe Input und Output. Wie können denn grundsätzlich Teams daran wachsen, an Konflikten, wenn sie sie richtig nutzen?
Naja. Ja, genau. Es geht ja immer auch, weil du gerade das gesagt hast, ich kann natürlich auch sagen, du, und lass uns mal morgen nochmal kurz ins Feedback gehen. Ich möchte dir gerne noch eine Sache mitgeben. Auch das sozusagen kann ich nach so einer Situation, wo ich gerade merke, es braucht innerlich in mir hoch. Und es wäre jetzt aber Quatsch, dort irgendeinen Streit, eine Diskussion loszubrechen, weil die Situation das gar nicht zulässt. Ne? Also ich kann das schon ankündigen und sagen, ich möchte gerne morgen nochmal kurz mit dir zu einer Sache sprechen. Und genauso ist es natürlich, wenn es um Teams geht. Die Talents, die bei uns ja in der Zeitarbeit unterwegs sind, kommen ja auch immer in feste Teamstrukturen. Und da ist es halt auch so, wenn sie es genießen können, mal in einer Teamsitzung, in einem Teammeeting dabei zu sein, auch ihre Sicht halt mit reinzubringen und zu sagen, aus meiner Erfahrung heraus oder was sie einfach auch erlebt haben, weil sie verschiedenste Konzepte halt kennen, verschiedenste Einrichtungen kennen, können sie ja auch darüber erzählen. Und das wäre ein Rahmen und ein Raum zu sagen, okay, wie können wir Situationen anders lösen? Wie können wir Betreuungssituationen anders betrachten, wie kann vielleicht eine doch eher schwierige oder angespannte Situation in einer Kleingruppe anders aufgesetzt werden. Also auch da sozusagen einen kollegialen Austausch oder so eine Teamsitzung für sich zu nutzen, um sich zu entwickeln. Und dann sich Raum und Rahmen zu geben, zu sagen, okay, ich sehe das so, weil. Und der andere sieht das so, weil. Und jetzt gucken wir mal, was sind denn beides gute Ansätze da drin? Und das kann ja, und das wird ja in der Regel dann auch über eine Kita-Leitung oder eine stellvertretende Kita-Leitung eben moderiert. Und in ganz vielen Einrichtungen, ganz vielen Träger ist es ja auch so, dass die regelmäßig auch Supervisionen machen, um einfach dieses Thema mit jemandem von außen aufzubereiten, um eben ja so Gelage, will ich es mal nennen, die dann einfach auch über die Jahre entstehen, wieder aufzudröseln und neu zu betrachten. Und dann entsteht Entwicklung.
Es ist, finde ich auch, wenn ich jetzt noch weiter drüber nachdenke, immer auch wichtig, wie man allgemein mit dem Thema umgeht. Ne? Wenn ich jetzt, wir haben uns jetzt gebrieft, wir haben jetzt über gewaltfreie Kommunikation gesprochen. Es wäre auch schön, wenn wir gleich nochmal über, weil wir hatten ja anfangs über Glasel gesprochen, dass du vielleicht die gleich nochmal zusammenfassen könntest als Abschluss. Aber wie grundsätzlich mit Konflikten umgegangen wird und wenn einfach es klar ist, gerade auch in der Zeitarbeit, es gibt viele verschiedene Menschen, es gibt viele verschiedene Sichtweisen, aber grundsätzlich einfach einen offenen Umgang herrschen, heißt, okay, wenn es Konflikte gibt, sind wir natürlich alle daran interessiert, sie schnell zu lösen, weil man erlebt es ja häufig auch in anderen Unternehmen, dass über Konflikte einfach nicht gesprochen wird und dann geht schnell in so ein Lästerding rein oder die hier wird da gesprochen, aber einfach es ist einfach nicht ergebnisorientiert, sondern es wird einfach drauf tendiert, dass Leute dann sprechen, aber irgendwie an einer Konfliktlösung wird nicht gearbeitet. Und wenn jeder nur jetzt über diese gewaltfreie Kommunikation Bescheid weiß und seinen Teil vielleicht aktiv dazu beiträgt, dass einfach so eine Kommunikation entsteht und dass man das auch noch immer wieder anleitet und sagt, Leute, es geht nicht darum, dass wir hier Recht haben, sondern wir sind immer lösungsorientiert und wollen hier eine ganz tolle Zeit zusammen haben, ist es doch das Schönste. Magst du für uns nochmal die Konfliktstufen einmal zusammenfassen?
Also es ist ja in erster Linie geht es ja immer aus der Meinung heraus. Ich habe eine Meinung, ich habe eine Haltung und dann gehe ich in eine Debatte und einen Austausch. Und dann sozusagen erfolgt daraus Taten. So, die werden untermauert zu den Worten und dann entsteht eine Verhärtung und das sozusagen spielt sich bis zur 9. Stufe letztlich hoch. Das ist in diesem Modell nach Glasel halt so hinterlegt. Wir wollen aber natürlich, und das ist unser Auftrag ja auch in einem Job, immer auch in den ersten Stufen sein. Ne? Das heißt, es ist wichtig zu gucken.
Da interessiert uns die hinten gar nicht mehr.
Nee, genau. Also wir wollen tatsächlich ja auch vorne das betrachten und zu sagen, ja, okay, es gibt eine Meinung, okay. Und was macht die Meinung jetzt? Ist die eher förderlich oder ist die eher hinderlich? Ist die für dich selber in der Entwicklung förderlich? Bremst sie dich aus? Bremst es miteinander in der Konstellation, in deiner Einrichtung auch so. Und das kann für sich selber jeder auch nur machen. Also fangt an, sozusagen darüber nachzudenken, ob ihr das, was ihr heute getan habt, wirklich so 100% super gut unterstreichen möchtet. Und wenn ihr im Momente entdeckt, wo ihr sagt, da hätte ich doch dreimal mehr nachdenken dürfen, bevor ich diesen Satz gesprochen habe, dann ist das schon der erste wichtige Weg, auf dem ihr euch befindet, sozusagen mit unterschiedlichen Sichtweisen und Meinungen umzugehen. Und es braucht auch nicht auf jede Meinung sofort wieder eine andere Meinung dazu. Auch Dinge eben einfach mal auszuhalten und stehen zu lassen und zu gucken, was sagt denn mir das wirklich? Oder was fange ich denn damit an? Das ist ja mit Feedback und Rückmeldung das Gleiche. Also wenn dir jemand ein Feedback gibt oder eine Rückmeldung gibt, dann guckst du ja auch erstmal, er sagt ja letztlich ganz viel über sich selber mehr als über dich. Und was davon nimmst du denn bei dir an? Und das hilft schon mal, auch wieder eine gute Entspannung reinzukriegen. Es hilft auch tatsächlich, sich mit anderen Inhalten eben auch in seinem privaten Sein zu beschäftigen und sich sozusagen da auch gedanklich wegzubewegen und eben was Körperliches vielleicht zu machen, Sport zu machen, zu gärtnern, sich um Tiere zu kümmern, was einem auch immer einfällt.
Ich habe noch für den Abschluss, die habe ich mir aufgehoben, eine Frage an dich, weil es gehört natürlich jetzt auch dazu, haben wir jetzt gerade gelernt, auch Haltung zu zeigen, ne? Sich aber auch auf den anderen einzulassen. Ich finde, das größte Wort, was wir haben, um eine Haltung zu sagen, die uns nicht gefällt, ist das Wort Nein. Warum fällt so vielen Leuten es so schwer, einfach Nein zu sagen?
Weil ich natürlich damit erstmal eine Grenze setze. Und das hat ganz viel mit Selbstempathie zu tun, weil ein Nein ist ein Ja zu mir. Okay. Und dieses sozusagen, ich werde zu wenig geliebt, wenn ich jetzt dir Nein sage, ist es ja nicht. Also es ist es ja tatsächlich nicht. Mir wird eher oftmals hinterher gesagt im Privaten, bei dir kommt sofort immer erstmal Nein, bevor du die Frage zu Ende gehört hast. Ja, manchmal ist das auch so, weil ich mich damit schützen möchte, um nicht jetzt noch eine neue Information irgendwo abzuspeichern. Und dann ist das Nein ein Ja, später ist okay. Oder grundsätzlich mag ich das Thema nicht, weil ich eine anders gelagert bin, weil ich humanistischer eingestellt bin, wie auch immer das dann ist in dem Kontext. Und das sozusagen wohlwollend anzunehmen, also ein wohlwollendes Nein zu geben. Und das heißt eben nicht, dass ich dich als Person abwähle, sondern ich wähle jetzt den Umstand, die Situation, das Objekt, was auch immer.
Und es ist ja auch immer ein Ding, wie man das Nein ausspricht. Man muss ja nicht explizit das Wort Nein benutzen, wenn du sagst, okay, für mich hört sich das auch irgendwie zu krass an und für mich ist Nein einfach ein sehr starkes Wort. Könnte man Nein, aber, Nein, wir könnten aber oder vielleicht später. Ne, es muss ja nicht das Wort Nein sein. Aber ja, das habe ich mir jetzt zum Schluss aufgehoben und ich sage ganz vielen Dank, Claudia, für die Einblicke. Heute haben wir gehört, dass gewaltfreie Kommunikation mehr ist als eine Gesprächstechnik. Es ist eine Haltung, da haben wir gerade drüber gesprochen, die uns hilft, auch in schwierigen Situationen respektvoll, klar und menschlich zu bleiben. Zum Abschluss habe ich für euch da draußen eine Frage mitgebracht, beziehungsweise ja, vielleicht auch eine Aufgabe. Und zwar, welchen kleinen Schritt könnt ihr schon morgen gehen, um Konflikte bewusster und wertschätzender zu gestalten? Damit sage ich ganz lieben Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Genau, vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Ciao.